Okay, also bist du mein Nussknacker?
Ja, wenn du eine edle Nuss bist, dann ja.
Ich bin eine edle Nuss, oder findest du nicht?
Ja, das finde ich noch heraus.
Ich bin, finde ich, schon eine edle Nuss.
Immer bleib auf dem Boden.
Nein, bin
du
ich.
Du bist eine seltene Nuss. Aber ob die Nuss auch edel ist und reifen muss, das werden wir noch sehen.
Okay.
Und wenn die so weit ist, dann knack ich sie.
Schade, ich dachte, das wäre jetzt schon so weit.
Kichererbsen, der kulinarisch-witzige Podcast.
Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde.
Mit Ingo Oschmann.
Habe ich mir gedacht, ich koche heute was.
Und Frank Fischer.
Solange ihr nicht nackt durch die Gegend lauft, ist das gut.
Ich bin keine Köchin, keine Kandidatin, keine Gastronomin eigentlich. Mir macht das alles sehr viel Spaß und ich mache eigentlich nur Sachen, die mir Spaß machen mittlerweile.
Also wer Mayo klaut, der muss draußen essen.
Dazu wünsche ich Ihnen heute schon recht guten Appetit.
Herzlich willkommen, lieber Hörer, zu Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast. Heute mit dem James Brown des Grillhuhns, der Otis Redding der Südstaatenküche, der Aretha Franklin in Gemüse. Hier ist für Sie Frank Fischer.
Ja, das ist wieder wie immer eine wunderbare Ankündigung. Da muss ich mir spontan auch was überlegen. Erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Du musst schon ein bisschen
liebe drauf Kichererbsen,
liebe Kichererbsen, haben wir alle. Genau. Und mir gegenüber per Skype zugeschaltet aus Düsseldorf die Macaroni Cheese der deutschen Podcaster. Hier ist Ingo Oschmann.
Juhu!
Den ich gerade aus der Froschperspektive nur sehe. Ich sehe deine Nase von innen sozusagen.
Du siehst mein Doppelkinn von unten.
Oder so. Ich wollte freundlich sein.
Ja, mir haben sie mein Täschchen geklaut mit meinen ganzen Kabeln. Und da war auch das Kabel für meinen Kopfhörer. Ich habe von Marshall, also hier, ne, diese, die machen doch so Verstärker, Gitarrenverstärker, Marshall und so. Ja. Da gibt's jetzt auch Kopfhörer und sowas von.
Ja.
Mega, ich liebe das Ding. Und das Kabel war in meinem Täschchen und das haben sie mir geklaut am Bahnhof.
Okay, wir haben gerade schon festgestellt, dass wir beide Täschchen so gerne mögen. Eine Gemeinsamkeit, eine Verbindung zwischen uns, dass wir beide, noch eine Gemeinsamkeit, außer dass wir beide einen Kopf und zwei Ohren haben, mögen wir beide auch noch sehr gerne Täschchen tatsächlich.
Ja, und wir kochen gerne, ne? Und
wir kochen, ja. Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten.
Quiz-Sendungen. Wir haben mittlerweile haben wir einiges gemeinsam.
Auf jeden Fall, ja. Und wir mögen beide Täschchen. Wir haben beide ganz viele Täschchen, haben wir eben gerade festgestellt. Und Täschchen, die wir im Koffer packen und die Koffer wieder in andere Koffer. Und wir verpacken beide gerne Sachen.
Also meine Frau hat nicht mal eine Handtasche. Also ich habe ja auch eine sehr untypische Frau. Also die hat nicht so ein Handtäschchen, also überhaupt nicht. Also die hat so eine Umhängetasche, da schmeißt sie alles rein. Ich bin der Täschchenmann hier bei uns. Wobei, ich habe auch nicht so eine Herrentasche. Kennst du diese Herrentaschen?
Herrenhandtaschen, oh.
Ganz fürchterlich.
Ich hatte früher mal eine Herrenhandtasche, die ich aber nicht benutzt habe jetzt so zum Rumlaufen, sondern ich hatte eine klassische Herrenhandtasche. Da hatte ich allerdings meine Dartpfeile, also Darts drin. Ich habe früher so ein bisschen, ich hatte so eine Dartscheibe da hängen und habe immer so ein bisschen Darts geworfen. Und da hatte ich dann meine Dartspfeile-Sammlung in dieser Herrenhandtasche.
Aha.
Ja, natürlich. Muss auch alles verpackt werden. Und Herrenhandtaschen eignen sich sehr gut, um andere Sachen zu verpacken. Man darf halt nur nicht damit auf die Straße gehen.
Ja, fand ich nie so, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen wie Minigolf.
Ja, also auf der Straße sollte man damit, wie gesagt, nicht rumlaufen. Aber
nein.
Um Sachen zu verpacken, damit es keiner sieht, weißt du?
Mhm.
Dann, dafür sind Herrenhandtaschen super. Also kann ich sehr empfehlen.
Wie war dein Monat?
Ja, ist ruhig. Ich hatte wenig zu tun im Vergleich zu dir. Du spielst ja jetzt mittlerweile ganz viele Online-Shows und bei der Premiere deiner Online-Show durfte ich ja auch dabei sein. Da hatte ich ja einen Backstage-Ausweis bekommen von dir und war zugeschaltet und war sehr begeistert. Eine ganz tolle Show. Das sage ich nicht, weil ich das muss, sondern weil ich von dir sehr, sehr viel Geld dafür kriege. Nein, war wirklich eine sehr, sehr schöne Show. Ganz toll. Also war die Premieren-Show und ich war begeistert, wie gut das alles schon geklappt hat. Also du hast wahrscheinlich ganz viele Fehler gesehen, wie das in so einer Premiere ist, aber ich, für mich war das, also ich habe dir ja danach gesagt, ich würde wahrscheinlich 1000 Tode sterben, ich könnte sowas überhaupt nicht, weil du hast ja doch parallel die Technik selbst gefahren, die Einspieler gemacht und die Kameras vor allen Dingen auch noch geschaltet und, und auch noch Stand-up gemacht und noch gezaubert und also ich...
Ja, das ist ja das Schöne, wenn du Stand-up machst und zauberst, musst du ja sowieso, du redest und fudelst dabei irgendwas. Insofern war das ja nicht so ganz ungewöhnlich. Und mittlerweile ist es ja noch aufwendiger geworden. Es gibt jetzt Trailer zu jedem Trick. Es gibt Einspieler, weil das war auch ganz lustig. Einspieler gab es ja in dem Falle nicht. Es gab nur einen Vorspann, genau. Ein Jingle, die Kamera, den Kamerawechsel und einen Schluss. Und ich stand dann da. Kennst du das, dass du, das ist so ein bisschen, wie wir damals angefangen haben. Man macht das, hat aber nicht wirklich Ahnung, was man da so tut. Ja. Und so ging mir das da auch. Ich stand so vor der Kamera, es ging los, ich war mega aufgeregt. Also ich habe in der halben Stunde, ich glaube, 20 Mal meine Requisiten kontrolliert. Mhm. Eine Minute vorher habe ich gedacht, ich muss mich übergeben. Dann ging es los, ich guck so in die Kamera und dachte, meine Füße werden immer kleiner. Ich verschmilze mit dem Boden. Und das Erste, was ich so dachte, war, ich glaube, ich habe mich übernommen.
Ja, das denkt man. Das ist auch typisch für Premieren so, ne? So,
ja, das ist dieses Premierengefühl von lebendig sein. Es ist ja alles neu. Ja. Ich habe das innerhalb von 2 Wochen aus dem Boden gestampft. Ich hatte von der Technik alles überhaupt keine Ahnung. Das ist jetzt alles ganz anders geworden. Es kommt aber immer ganz viel dazu. Letzte Woche war es dann, da habe ich ganz, ganz viele Fehler gemacht. Da haben einige Sachen auch gar nicht funktioniert. Und das ist das Schöne. Ich habe so eine Mitmachnummer, wo die Leute so mit Karten fudeln und so. Und ich habe mich total verlabert. Also das hat überhaupt nicht, das konnte gar nicht funktionieren, weil die Anweisungen total sinnlos waren, die ich da gegeben habe. Also so beim Reden dachte ich, wieso ist die denn jetzt schon hier, die Karte? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Hab mir das aber so zurechtgefudelt, zeigt dann das Ergebnis so, wie es sein sollte, nicht wie es war, in die Kamera. Und das ist das Tolle bei diesen Online-Shows, es ist ja jeder für sich alleine.
Achso, das heißt, keiner wusste,
gedacht, er hat einen Fehler gemacht. Ja, bei den anderen hat es funktioniert und bei ihm nicht. Und dann habe ich ganz schnell weitergemacht. Und dann sagte ein Kumpel, hat er auch zugegeben und gesagt, ach, das war so schade. Bei allen hat es funktioniert, nur bei mir nicht. Ich sage, ja, dann musst du besser zuhören.
Das ist einer der wenigen Vorteile des Lockdowns und dieser Online-Shows, dass keiner zur Seite gucken kann und kann sagen, hat es bei Ihnen auch nicht funktioniert? Okay.
Die können auch nicht miteinander reden, also das ist schon ganz cool. Ja, und jetzt habe ich ein paar richtig coole Einspieler, aber es ist wirklich eine Menge. Und mir passieren immer noch ganz schöne Fehler. Was ein bisschen. Aber mir macht das total Spaß. Es ist wieder dieses Lebendigsein. Ich lerne total viel und die Resonanzen sind großartig, ja. Ich spiele auch etliche Gala-Veranstaltungen für Firmen. Ich habe demnächst, das darf ich vielleicht sagen, für die Firma Lavazza eine Gala.
Hm. Kannst du dem einen schönen Gruß ausrichten und sagen, dass ich immer deren Espresso hier trinke? In meiner Siebträgermaschine kommt nur Lavazza-Kaffee. Das ist wirklich so.
Ja, und das ist ja auch ein guter Kaffee. Und ich hoffe, dass ich das ein oder andere Pröbchen kriege.
Ja. Dann machen wir Werbung für unseren Podcast, dann machen wir was über Kaffee, da sollen die uns mal ein paar Pakete schicken. Oh, ja, sag, dass wir käuflich sind. Mach das bitte.
Ja, und dann hatte ich, und das war sehr lustig, wenn ich das kurz erzählen darf, eine Fernsehaufzeichnung bei Wer weiß denn sowas?
Ach.
Ja.
Wir hatten eine gemeinsame Fernsehaufzeichnung, kann man eigentlich schon fast sagen.
Da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen. Also es ist die Sendung mit Kai Pflaume, mit Bernhard Hohecker und Elton. Wirklich drei super Typen, also die auch eins zu eins sind. Ich weiß nicht, ob du Elton oder Bernhard...
Bernhard kenne ich und Kai ja auch noch von Starswatch. Ich war ja auch einer der Teilnehmer. Ja, aber es war ja immerhin noch Kai Pflaume, der... Immer noch so ein bisschen, also der eigentlich sich gar nicht so verändert hat. Er ist ein älter geworden.
Und immer noch gut und nett ist. Ja, also immer total freundlich. Und Bernhard ja auch. Also ganz bodenständig normal. Und Elton halt auch. Ich war jetzt zum dritten Mal in der Sendung. Und deswegen zweimal war ich bei Bernhard, jetzt war ich bei Elton. Das war ein bisschen, da musste ich einem Freund ein Autogramm von Elton mitbringen. Ich sag, könntest du mir ein Autogramm geben? Der guckt mich an, als ob ich gerade einen Schlaganfall habe. So, du willst ein Autogramm von mir? So, für einen Freund. So. Und das Schlimmste, was ich je hatte, war, dass meine Schwester vor Kai Pflaume stand und sagt, ach, Sie sind ja Kai Pflaume. Meine Schwester, muss man wissen, ist sehr resolut und sehr, der kannst du nichts erzählen. Ja, also die so ein bisschen wie Hulk. So, da wo die hinschlägt, also das ist eher so ein robuster Charme. Und die steht da wie ein kleines Schulmädchen vor Kai Pflaume, ob sie denn ein Autogramm haben und ein Foto. Und ich habe meine eigene Schwester nicht mehr wiedererkannt. Ich bin so geschämt. Auf jeden Fall saß ich in dieser Sendung und es ist ja noch Corona-Zeit, wir haben ja noch Lockdown. Das heißt, es gab kein Publikum und da kannst du, die haben da immer dieses Ding, dass du das Publikum befragen kannst. Und das gab's nicht und deswegen sollte ich einen Telefonjoker vorschlagen. Dann habe ich gedacht, ich bin pfiffig, aber weißt du ja auch eine Menge. Also das ist ja wirklich so, dass das, was ich nicht weiß, das weißt du und umgekehrt. Dachte, das ist eine gute Wahl und wir können Werbung für unseren Podcast machen, was mir wahrscheinlich nicht so richtig gut gelungen ist.
Ich bin gespannt, wann wird denn eigentlich die Sendung ausgestrahlt, weißt du
das? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe noch nichts gehört. Und dann saß Rüdiger Hoffmann, war mit mir in der Sendung und dann gab es eine Vorbesprechung. Sagt dieser Redakteur, ja Rüdiger, wen hast du denn mit? Ja, das ist hier der sowieso, der ist Autor und wir machen zusammen einen Podcast. Weil ich möchte ein bisschen Werbung für meinen Podcast machen. Die haben aber auch irgendwie schon 300 Millionen Zuschauer, wir natürlich nicht. Aber naja, und das war dann sehr lustig.
Und dann wurdest du gefragt, wen du hast.
Ja, genau. Dann musste ich halt so lachen und alle guckten mich an, irgendwie nach dem Motto, was ist mit dem? Sind dem gerade die Zähne verrutscht? Und dann habe ich das halt auch erzählt, dass ich dich auch vorgeschlagen habe, weil wir halt zusammen einen Podcast machen. Das war sehr ulkig.
Und dann habe ich da fast 2 Stunden gesessen und habe auf diesen Anruf gewartet, weil dieses Zeitfenster, in dem ich mich bereithalten sollte, war schon lang verstrichen. Und irgendwann dachte ich so, ja, jetzt rufen die doch nicht mal an. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, wartest du noch 10 Minuten. Wie das halt so ist, ne? Man denkt dann so, genau wenn ich aufstehe, rufen die an. Und dann habe ich irgendwann nach einer halben Stunde habe ich mir gedacht, naja komm, jetzt ist ja die Sendung vorbei, jetzt kann ich aufstehen. Und dann bin ich wirklich nach 10-mal Nachdenken habe ich mir gedacht, so jetzt mache ich dieses Handy ab von dem Stativ, ich habe alles schön aufgebaut, abgenommen, bin in die Küche gegangen. Und nach einer Minute macht es düdel. Ich dachte, scheiße. Und dann bin ich zurückgehechtet und im Laufen habe ich dieses Handy an. Habe so, hallo. Und dann war halt Kai Pflaume. Dann so, hallo Frank, kannst du das Handy mal drehen? Du stehst auf dem Kopf. Und ich dachte, oh.
Ach so, da gab es gar keinen vor. Jetzt sind Sie gleich in der Sendung.
Nein, gar nicht. Kai Pflaume hat angerufen und ich war direkt in der Sendung
drin. Ich saß ja daneben.
Schön auf dem Kopf. Dann habe ich mich erstmal gedreht. Am Anfang dachte ich so, Kai Pflaume ist auf dem Kopf, das ist komisch. Bis ich halt gemerkt habe, naja, eigentlich habe ich das Handy falsch rum. Und dann, ja, dann ging es dann los mit der Frage. Ich habe natürlich nichts verstanden, weil es alles irgendwie so übersteuert war. Ja,
warte, ganz kurz. Also die Frage war, ein Pony ist in der ersten Klasse gereist. Und warum, weshalb, wieso? Die Frage war, hat irgendwie reich geerbt und musste zur...
Man muss sagen, dass das Pony ist geflogen in der ersten Klasse von einer Stadt in den USA nach Kanada.
Kanada.
Nach Vancouver, glaube ich, ne?
Genau. Ja, da hat reich geerbt, hat irgendwas mit Meditation und das dritte. Ein richtig wertvolles Pferd und musste zum Turnier oder so.
Ja, und die dritte Antwort war dann, war ein Begleitpferd. Für ja, irgendwie genau, therapeutisches
für Leute, die Flugangst haben.
Genau.
Und ich habe mich in der Sendung zweimal richtig gefoppt. Einmal ging es um Goldbarren und da habe ich gedacht, naja, das ist so ein Kilo, aber es können auch 5 Gramm Goldbarren sein. Das war das Problem. Und hier war es genau das Gleiche. Ein Pferd. Ich glaube, Pony stand da. Pony. Pferd war es irgendwie.
Ich habe es ja nicht verstanden.
Ja, genau. Und wir haben halt keine Ahnung gehabt oder konnten uns nicht einigen. Da haben wir gesagt, komm, dann rufen wir mal den Frank an. Und lief sowieso noch nicht so richtig gut bei uns. Und dann warst du dran. Und jetzt erzähl du mal.
Genau, und ich habe nichts verstanden. Ich
habe mir das erzählt, dass ich habe Tränen gelacht.
Ich habe nur halt Kai Pflaume gehört, der gesagt hat, so, wir haben ja eine Frage, hast du Haustiere? Und dann hat man irgendwie was Lustiges gesagt. Ja, nur Milben halt irgendwie, so ist mir eingefallen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt kommt die Frage. Also verstanden habe ich, fliegt von nach, warum? Dann die erste Antwort, ein Pferd, irgendwie zweite Antwort, irgendwie möchte Erbe antreten und dritte Antwort, ist ein Begleitpferd. Und da habe ich gesagt, ja, ich wollte halt nicht andauernd sagen, ich kannst du nochmal sagen, ich verstehe nichts, sondern ich habe dann halt gesagt, ja, also 2 ist ist irgendwie zu naheliegend. Weil in meinem Kopf war das kein Pferd, weil ich habe ja das Wort Pferd nicht verstanden, sondern es war ein kleiner Junge, der im Flugzeug sitzt und von den USA nach Kanada fliegt. Und dann dachte ich so, ja, ein kleiner Junge, der halt ein Erbe antritt, ist zu naheliegend. Und deswegen habe ich gesagt, ja, eins und drei hat ja beides was mit dem Pferd zu tun und zwei nicht. Also da wird das schon, und dann hat Kai gesagt, ja, es hat ja alles mit dem Pferd zu tun.
Ja, das habe ich eben auch nicht verstanden. Elton und ich, wir haben uns in dem Moment angeguckt. Ich so, hä, was ist denn mit dem los?
Und dann wollte ich aber auch nicht sagen so, ich habe dich nicht verstanden, sondern habe gesagt so, ja, ja, das ist schon klar, aber... Und habe dann einfach drei gesagt, weil das mir in diesem Moment am nächsten vorkam. Und hätte ich das richtig verstanden, hätte ich auch zwei getippt. Eindeutig mit dem Erbe, weil das ist so weit weg. Und ja, ich habe halt in der Sendung zwei, gesagt, genau, so, das ist so naheliegend, dass ein Pferd ein Erbe in Kanada antritt, ist total naheliegend. Das nehme ich nicht. Deswegen nehme ich drei. Und das war richtig. Ich habe euch 500 Euro beschert.
Das stimmt, genau. Und das war, also dadurch, dass du nichts verstanden hast, hast du die Frage richtig.
Kann man so sagen, ja.
Ja, aber ansonsten sind Auftritte gerade spärlich, ne? Hast du fernsehtechnisch was?
Ja, ich hatte jetzt, ich war jetzt in einer Fasnachtssendung gewesen tatsächlich. Oh, zum ersten Mal in meinem Leben bei Hessen lacht zur Fasnacht.
Vom das ist aber ganz Rundfunk. Schön, wenn da kein Publikum ist, ne?
Es war ja Publikum da, also wurde zugeschaltet. Ich glaube, 9 ja. Leute, die saßen auch wirklich verkleidet auf der Couch, hatten sich richtig schön gemacht. Und ich habe auch keinen klassischen Fasnachtsauftritt gehabt, sondern das gibt ganz viele Einspieler. Also es ist, ich glaube, man darf nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall mal eine etwas andere Fasnachtssendung. Und ich war halt ganz klassisch im Studio, aber nicht als Büttenredner oder sowas, sondern bin aufgetreten als, ich wurde ein bisschen zurechtgemacht, mir hatte eine blonde Perücke an und bin quasi als
Gottschalk.
Klaus Kinski-mäßiger Regisseur in die Sendung geplatzt und habe gesagt, wie scheiße ich das doch alles finde und Fasnacht und dass ich das alles überhaupt nicht verstehe, dass die Leute hier lachen, und habe mich über eine Büttenrede hergemacht und habe die Büttenrede auseinandergenommen und gesagt, wie dass ich das alles überhaupt nicht verstehe, und habe am Ende eine eigene Version einer Büttenrede gehalten als Klaus Kinski und bin mal sehr gespannt, wie das rüberkommt, und bin sehr gespannt, wie es bei dem eingefleischten Fasnacht dann rüberkommt. Ja, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen.
Wahrscheinlich nicht jeder verstehen, ne?
Wahrscheinlich nicht, nee. Also ich habe es schon ein bisschen entschärft, die Rede. Ich hatte es vorher noch ein bisschen übler gehabt und habe dann so alle Deppen und Idioten und Schweine rausgestrichen, weil ich dachte, das überfordert die Leute dann vielleicht doch ein bisschen. Die Transferleistung ist dann vielleicht doch ein bisschen sehr, sehr weit. Und ja, jetzt ist es eine klassische Kinski-Figur, die dann aber am Ende noch ein bisschen versöhnlich wirkt. Mal gucken, wie es ankommt, mal gucken, ob die Leute das verstehen, und mal gucken, wie es wirkt. Ja. Zu sehen am 4. Februar, am Donnerstag.
Ah, okay.
20:15 Uhr, ich bin relativ am Ende dran. Kommen wir zu unserem heutigen Thema, weil wir sind ja eigentlich hier, um über Essen und Trinken und Genuss und Kulinarik zu sprechen. Na, Kulinarik haben wir schon mit der Fasnacht, ne?
Das Schöne an der Fasnacht sind die Krapfen.
Die Krapfen?
Mhm.
Ja, die esse ich auch gerne. Bei uns heißt es Kreppel. Aber die Frage ist natürlich, bei Kreppel oder bei Krapfen oder bei Berlinern, heißt das Berliner oder, ja, Berliner sagt man auch noch zu Krapfen.
Aber nicht in Berlin. In Berlin sagt man Pfannkuchen.
Das stimmt. Gefüllt oder ungefüllt?
Definitiv gefüllt, aber nicht mit Senf.
Sondern mit Mayonnaise. Ja,
ich glaube, einer ist immer mit Senf gefüllt, sondern mit Pflaumenmus oder Himbeer- oder Kirschmarmelade. Ja,
ich mag das gar nicht gefüllt eigentlich. Also ich esse es auch gefüllt, aber lieber ist es mir ungefüllt.
Ehrlich?
Ja. Es ist jetzt ein eisiger Wind, der hier durch diesen Podcast weht. Ich merke das schon. Deswegen lass uns jetzt weiter über Essen reden. Denn unser Thema heute ist Soul Food. Das haben wir in der letzten Sendung besprochen. Und werden das heute auch machen. Soul Food, ein sehr, sehr weites Thema. Und bedeutet eigentlich nichts anderes als Lieblingsessen, ein Essen, das Herz und die Seele wärmt. Insofern kann man darunter alles fassen. Das klassische Soul Food verbinde ich immer mit dieser Südstaatenküche, die es auch in New York und Harlem und sowas gibt. Das kommt alles noch beim Wissenswert.
Wollen wir mal Klugscheißerwissen 1 reinschmeißen? Gutes Essen macht glücklich und ist gut für die Seele. Soweit werden wir uns alle einig sein. Was aber gutes Essen ist, das wird jeder für sich anders entscheiden. Für den einen ist es das gut gebutterte Schokoladentoast mit Banane, der andere fühlt sich bei einer Haferdinkelschnitte im Königreich Schmackofatz. wenn wir genießen, was uns schmeckt, geht's uns gut. Der Herr im weißen Kittel, also der Herr Professor von der Wissenschaft, weiß da mehr und er versichert uns in den hohlen Topf der Ökotrophologie, dass Lebensmittel mit Tryptophan uns beim Glücklichsein helfen. Der eiweißhaltige Stoff fördert die Herstellung des Glückshormons Serotonin. Darum ist die Schokolade ein Glücklichmacher. Schon beim Gedanken, wie die süße Köstlichkeit auf der Zunge zergeht, wird man von einem wohligen Glücksgefühl erfasst. Auch die Banane fördert die Produktion des Glückshormons und enthält außerdem einen hohen Anteil an Magnesium und Kalium. Wenn man jetzt noch gehackte Nüsschen über das Bananenschokotoast streut, dann steht dem Freudentanz nichts mehr im Wege. Wer es gesünder mag, greift vorsichtig und in Maßen genossen zu Fisch und Fleisch. In guter Bio-Qualität mit Wohnortsangabe steigert auch dieses Lebensmittel das Wohlbefinden. Esst mehr Getreide, dann tanzt ihr vor Freude einen Cha-Cha-Cha oder gar eine Rumba, klingt eher nach Fake News als nach Spaß in allen Ecken. Dennoch, Buchweizen, Dinkelhirse und Co. sind die besten Lieferanten für Endorphine, das wohl bekannteste Glückshormon. Zudem sind sie im Gegensatz zu den anderen aufgezählten Lebensmitteln leichter bekömmlich, was nicht nur deine Seele, sondern auch dein Popo dankbar zur Kenntnis nimmt.
Ja, das war sehr viel Wissenswertes. Tryptophan, oder wie heißt das? Kryptonit? Nein, Kryptonit ist nicht. Kryptonit steigert das Glücksgefühl. Kommen wir zum Gericht des Monats.
Das Rezept des Monats.
So, Gericht des Monats. Ich habe echt lange überlegt, was ich nehme. Also mein erster Gedanke war, dass ich diese Soul Food nehme, von dem ich in New York gegessen habe, in Harlem. Ich war 2013 zum ersten Mal in New York und war dann in Harlem zweimal essen. Einmal bei Sylvia's Kitchen, das ist so, glaube ich, so das bekannteste Soul Food Restaurant überhaupt oder auf jeden Fall in New York. Die haben auch mittlerweile ganz viele so Supermarktartikel, die gibt's überall zu kaufen. Und das ist so ganz traditionell und sehr einfaches Restaurant. Man bekommt dann wirklich so ein Stück Papier, da liegen dann die ganzen Sachen so drauf. Und bei Amy Ruth, was eigentlich noch sehr, sehr viel besser war als Sylvia's Kitchen. Und da gibt's eben so diese Klassiker, die ganzen Barbecue-Sachen, Rippchen und ganz viele Garlic Chicken habe ich damals gegessen. Das habe ich dann auch nachgekocht. Ich habe bei Sylvia's Kitchen mir auch ein Kochbuch gekauft. Das habe ich jetzt heute nicht als Buchempfehlung, aber das ist hier dieses, siehst du das hier? Genau, das ist dieses... So sieht es da halt überall aus. Es ist sehr, sehr altmodisch eigentlich schon fast so ein bisschen.
Aber auch super.
Diese Gerichte und da sind halt echt die ganzen Sachen so drin hier. Ganzen Oven-Baked Half Chicken, hier Short Ribs and Beef, Grilled Barbecue Short Ribs und die ganzen Side Orders. Collard Green, Buttered Corn, Garlic Mashed Potatoes. Wunderbar. Macaroni Cheese natürlich, wunderbar. Und ich wollte eigentlich ein Gericht vorschlagen, das ich auch aus diesem Buch gekocht habe, also mehrfach schon gekocht habe, das sehr, sehr lecker ist, nämlich ein Garlic Chicken, das ich damals dort gegessen habe. Das wird so mit grüner Paprika zubereitet und Collard Green, das ist ja so ein Blattkohl heißt das, das gibt es bei uns gar nicht so. Das entspricht eigentlich fast so dem deutschen Grünkohl und Macaroni Cheese natürlich. Aber ich habe mich für ein ganz anderes Gericht entschieden, für ein italienisches Standardgericht, das ich so oft koche und das für mich wirklich Soul Food ist, dass ich allein jetzt während des Lockdowns, ich glaube, mindestens einmal im Monat gemacht habe, nämlich eine Lasagne. Eine Lasagne in diesem Fall mit Blattspinat und Steinpilzen, die ich wirklich ganz oft, deswegen habe ich auch immer so viele Steinpilze da. Das ist der Grund für meine Steinpilze, die ich immer in der Schublade habe, die getrockneten. Du nimmst
getrocknete Steinpilze?
Ja, die mache ich in die Bolognese rein. Spannend. Und es gibt eben einen, und nicht nur die Steinpilze, sondern ich habe auch noch diesen dieses Wasser, mit dem ich die Steinpilze einlege, da ist das ganze, dieser ganze Geschmack drin. Du musst halt
Das Einweichwasser ist so toll.
Das Einweichwasser musst du halt nur absieben, am besten durch so ein Teesieb durch oder durch einen Kaffeefilter oder so, damit der ganze Dreck, weil da sind halt schon sehr viel, deswegen weicht man das auch ein und putzt die halt da, weil da ist schon sehr viel Sand und sowas noch drin.
Also ich nehme das Einweichwasser ganz oft für eine Risotto oder so, ne?
Wo
ich
super.
Die also aufgeweichten Pilze sind es ja dann.
Ja.
Eigentlich gar nicht verwende, weil ich finde von der Konsistenz, entweder mache ich die ganz, ganz klein, dass sie nicht auffallen, aber der Geschmack ist eigentlich auch raus. Also der ist wirklich in dem Einweichwasser und das ist so sensationell, der Geschmack.
Genau. Und insofern, das ist jetzt kein besonders aufwendiges Gericht, ein relativ einfaches Gericht, aber das ist sowas, das schmort in diesem Ofen, also es backt im Ofen und dann wird es dann gratiniert obendrauf und dann nimmst du das raus. Und ich habe dir, glaube ich, sogar mal vor 2 Monaten oder sowas mal ein Foto geschickt, sogar
machen wir hin und wieder mal.
Von diesem angebissenen, glaube ich, so es war nur noch die Hälfte drin und ich dachte so, das ist jetzt nur noch die Hälfte drin, das sieht eigentlich gar nicht mehr so gut aus, aber ich muss Ingo mal ein Bild schicken.
Ja, das liebe ich ja. Also wenn wir kochen, dann schicken wir uns gegenseitig die Fotos zu und prahlen oder auch nicht. Also das ist super. Ja. Leider bin ich bis jetzt nicht, also seit knapp 3-4 Wochen habe ich gar nicht mehr gekocht, weil ich nur mit dieser Online-Show beschäftigt bin. Ich habe ja heute Abend auch wieder eine Show. Mir fehlt das total. Aber diese Lasagne, also das finde ich spannend mit dem Spinat. Nimmst du gefrorenen
frischen
Spinat?
Frischen. In diesem Fall frischen, ja. Den gibt es ja mittlerweile da auch überall zu kaufen. Den kriegst du meistens in solchen Beuteln auch irgendwo und einfach frischen
Spinat. Wobei den gefrorenen, es gibt ja auch welchen ohne Blub, ne?
Ja. Also wenn man gefrorene nimmt, könnte man auch machen. Ich überlege nur gerade, mit gefrorenem habe ich es noch nie gemacht, ob dann...
Der ist ja nicht ganzjährig. Gibt es zurzeit Spinat?
Ach, ich glaube mittlerweile gibt es nicht irgendwas aus dem Gewächshaus, dann im Zweifel.
Wahrscheinlich, ne?
Ich überlege nur gerade mit Gefrorenem, ob diese Flüssigkeit dann irgendwie zu viel ist,
Die musst du wahrscheinlich dann abtropfen lassen, ne?
Ja, abtropfen auf jeden Fall, aber es ist trotzdem noch was drin. Ich keine Ahnung, ob man das, also wahrscheinlich kann man es auch mit gefrorenem Blattspinat machen.
Sicher.
Wenn du den irgendwie schön auspresst und ein bisschen was Wasser rausnimmst, dann kannst du es wahrscheinlich auch mit Gefrorenem machen, ja klar.
Also ganz oft ist ja auch diese Diskussion, gefrorenes Gemüse ist mittlerweile fast besser als das frische, weil das halt sofort vom Feld eingefroren wird, die Nährstoffe erhalten bleiben oder besser erhalten bleiben, als wenn sie da irgendwie 5-6 Tage da im Regal rumliegen, ne?
Ja, da kann man immer auch zu irgendwelchen TK-Produkten greifen, auch bei diesen ganzen, man muss keine Erbsen mehr irgendwie rauspulen, sondern da kann man, also wenn man Erbsen
hat oder so, nehme ich immer
Tiefkühlware und solche Sachen.
Ich packe die Erbsen immer in den Kartoffelbrei, hast du das mal gemacht?
Nee.
Kartoffelbrei und dann einfach Erbsen rein, das gibt immer so ein Plopp. Mhm. Kennst du diese weißen Erbsen, die es im Wald gibt? Wenn man da drauf drückt, dann platzt
die schön. Klar.
Na klar. So ist das, nur in Grün und im Kartoffelbrei.
Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass man mit Kartoffelbrei ja sowieso extrem viel machen kann. Und man kann so viele.
3 Stunden drüber reden.
Ja. Kartoffelbrei ist schon eine schöne Sache. Und das ist auch dieses klassische Soulfood. Also Mashed Potatoes mit Gravy.
Soulfood.
Ja, absolut. Ja, das ist aber auch das ist diese Südstaatenküche auch, dieses wirklich Mashed Potatoes mit Gravy, mit so einer Bratensoße mit diesem Knoblauchgeschmack, wenn du das so drüber hast und so, boah, da brauchst du auch nichts anderes mehr. Da reicht diese eine Side Dish aus. Da kannst du eigentlich einen ganzen Teller voll mit Mashed Potatoes essen. Das mehr braucht man da nicht. Brauchst du kein Fleisch dazu.
Warst du auch so erschlagen, als du in New York warst? Ich war vor, ich glaube, 8 Jahren war ich in New York. Da habe ich Chuck Berry gesehen.
Ach, okay.
Silvester war das. Der hat zwei Silvester-Shows gespielt im B.B. King Grill. Also B.B. King hat da seinen eigenen Grill, das ist wohl eine Kette. Und da ist er aufgetreten. Da wurde erstmal, das war echt krass, war richtig voll, 500 Leute, 400 Leute. Musstest du halt auch essen, also ganz typisch, ne? Muss essen und trinken. Mhm. Dann wurden die Kreditkarten eingesammelt. Das war ganz spooky. Und die hast du dann hinterher wieder zurückgekriegt. Ich habe da nicht so wirklich dran geglaubt, aber genau. Und ich war total erschlagen von dieser Stadt. Also diese riesigen Häuser, wo du denkst, okay, gleich kommt Spider-Man um die Ecke da irgendwie. Das ist schon nachvollziehbar.
Ja, ich fand's auch toll. Ich finde New York auch sehr, sehr, sehr imposant und sehr schön. Allerdings auch sehr kompakt, lustigerweise. Also was man eigentlich gar nicht denkt. Also Manhattan ist an sich relativ kompakt. Das habe ich, als ich das zweite Mal da war,
für eine Insel, ne?
So richtig gemerkt, weil man denkt ja immer so, New York ist so riesig, das ist so unüberschaubar. Wenn du es vergleichst mit Berlin, habe ich in Berlin immer den Eindruck, ich bin jetzt hier in meinem Kiez und der andere Stadtteil ist 2000 Kilometer weiter weg und ich muss mit der U-Bahn fahren. Ich bin, als ich das zweite Mal in New York war, bin ich fast alles in Manhattan zu Fuß gelaufen. Und ja, du kannst alles zu Fuß laufen. Ich bin das einzige Mal irgendwie wieder von der Südspitze irgendwie hoch zum Richtung Central Park bin ich dann irgendwie mal mit der U-Bahn gefahren. Ansonsten alles zu Fuß und du kannst das alles zu Fuß relativ leicht und locker erlaufen. Was man gar nicht denkt. Ein
schönstes Erlebnis hatte ich vom Dakota. Das ist ja das, da hat ja John Lennon gewohnt, ist von einem Dakota erschossen worden. Und da kam jemand und sagte, sind Sie nicht Ingo Oschmann? Ich hätte gerne ein Autogramm in New York. Ich war so stolz.
Das hast du schon, glaube ich,
erzählt. Habe ich das schon mal erzählt?
Ja. Ich glaube sogar im Podcast, oder?
Ah, okay. Ja, dann vergiss
es. Irgendwann mal bei Strawberry Field haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen.
Ach, stimmt, genau. Ach Mist,
in unserer ersten Folge, Erdbeere.
Ich bin zu alt dafür. Ja, stimmt. Auf jeden Fall war New York echt mega. Aber ich habe wenig Gutes gegessen. Also ich habe mich da kulinarisch irgendwie auf gar nichts eingelassen. Also ich wollte unbedingt nach Coney Island, weil ich im Original Nathan's einen Hotdog essen wollte, der gar nicht mal so gut war.
Ja, man muss
alles war zu, weil es kalt war, weil Silvester, also es war kalt.
Gut, es ist allerdings auch jetzt kein Klischee, man muss jetzt schon auch mal die Kirche im Dorf lassen. In die USA fliegt man jetzt auch nicht unbedingt, um kulinarische Sensationen zu erleben. Also ich finde, das Essen da ist natürlich, ist halt...
Ja, aber diese ganzen Delis, da gibt's ja auch diese wo das Fleisch dann extra gelagert wird und dieses,
also ich war,
dieses italienische, also wirklich diese typische Kost, die man so aus den Filmen kennt, das gibt's ja schon noch.
Naja, aber das meiste ist dann halt, also wie du schon sagst, das ist dann halt italienisches Essen, das man da halt in New York halt kocht, aber das ist halt italienisches Essen, ne? Das ist, das kriegst du alles dort. Ich war in diesem Diner, wie heißt das nochmal, wo es diesen Pastrami-Sandwich gibt.
Ja, das meinte
Harry und
ich,
Sally auch, das sind diese ganzen jüdischen Läden mit
genau, dieses, sind die, Schrader oder
auf jeden Fall.
Oder irgendwann mit glaube ich.
Ich wollte es eigentlich essen und dann habe ich aber gesehen, wie es aussieht und dachte so, eigentlich richtig Bock habe ich da jetzt nicht drauf, in irgendwie 20 Zentimeter Fleisch reinzubeißen. Das ist ja so unfassbar viel von diesem Pastrami da drauf, dass ich dachte so, irgendwie ist es mir zu viel Fleisch. Also ich esse echt gerne Fleisch und ich esse auch so gerne so dickes Leberkäsebrötchen oder sowas. Aber da dachte ich so, boah, das ist schon echt viel.
Aber da kann ich mich anpassen. Also wenn ich in Amerika bin, die haben es ja auch nicht so mit Kaffee, dass ich dann morgens auch schon eine Cola trinken kann oder so, das kriege ich dann schon hin. Oder dieses deftige Frühstück mit Spiegelei und Würstchen.
Das kann ich auch.
Der Cholesterinteller, das ist, kann ich gut.
Ja.
Liebe ich auch dann total. Also in Vegas, ich bin ja sehr oft in Vegas gewesen und auch immer mal wieder. Übrigens, Siegfried ist gestorben, ist das nicht traurig?
Ja.
Ich bin ja einer der Letzten, die getroffen haben, ne? Einen Tag vor dem Unfall hatten wir unseren Dreh und da habe ich mich mit denen getroffen und es war ein ganz tolles, unglaublich respektvolles Treffen. Also die haben sich vorbereitet, die wussten, wer ich bin, was ich mache, die haben sich Nummern von mir angeguckt auf YouTube oder sonst wo oder haben sich das schicken lassen. Weißt du, das sind wirklich Weltstars gewesen. Dann haben die ein Foto mit mir gemacht und haben dann gesagt, leider ist das ja nicht passiert, du wirst jetzt auch bei den ganzen Superstars hängen. Das war so eine Treppe, die ging so hoch, so ein Treppenhaus. Und da waren alle Stars waren da.
Okay.
Und das war, und weißt du, wenn du dann mal so Interviews hast, wo der Journalist zu ihm sagt, ja, Frank Fischer ist hier, ja, dann stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du? Gehen ja bei mir schon die Schotten runter. Und diese Weltstars, die nun wirklich jeden Grund hätten, arrogant zu sein, die stehen so, Ingo, und du machst ja diese Fesselnummer, die war super lustig, haben wir sehr gelacht. Herzlichen Glückwunsch, dass du Star Search gewonnen hast. Und dann sagte der Roy, der unglaublich nett war, ja, du hast es ja auch nicht leicht gehabt in deinem künstlerischen Leben. Und ich, was? Also, ja, ich habe ein Interview gelesen, wo du beschrieben hast, wie du gekämpft hast. Es ging uns ähnlich. Okay. Da war ich so platt, da war ich so platt. Und ich wusste, ich kannte ja die Räumlichkeiten über viele, viele Berichte. Und das hat den zum Beispiel auch unglaublich beeindruckt. Und das war wirklich ganz ein tolles Treffen. Und ich habe den Siegfried vor 2 Jahren wieder getroffen auf der Magic Live. Das ist eine Convention in Vegas. Mhm. Und da war der auch total, also die waren immer nahbar. Die waren nie unnahbar, die waren immer nahbar. Das, also da sind schon richtige Weltstars jetzt leider gestorben. Also das, die ja, das reißen auch echt eine Lücke.
Ja. Ja, schon Wahnsinn. Also vor allen Dingen, dass sie auch so lange noch präsent waren, obwohl sie keine Shows mehr gespielt haben, ne? Das war.
Weil Superstars sind. Also ja. Vegas wäre ohne sie nicht Vegas. Also es gab vorher so Mixed-Shows, ne, so Varieté-Shows. Mhm. Und sie waren die ersten Solokünstler, die nicht gesungen haben.
Habe ich jetzt neulich auch gelesen, so diesen Bericht über also nach dem Tode von Siegfried, nach dem Tode von Siegfried, wie
Siegfried. Nennen?
Siegfried and Roy. Siegfried dass sie wirklich dass die ganzen Shows revolutioniert haben, dass die auch zum ersten Mal eine Show gemacht haben, in dem nicht so irgendwelche anzüglichen Sachen beinhaltet waren und das erste Mal irgendwie, genau wie du sagst, nicht tanzen, nicht singen, sondern auch zum ersten Mal eine Zaubershow in dieser Dimension. Gab es vorher auch nicht. Und alle haben auch gesagt, das wird nicht funktionieren. Und die waren dann auch verantwortlich, dass die ganzen Familien nach Las Vegas gekommen sind. Vorher war es immer alles so ein bisschen anrüchig und so ein bisschen verrucht und Spieler und Zockerstadt und Mafia hat da irgendwie ganz die Hände im Spiel gehabt. Und die waren die Ersten gewesen, die dann diese ganzen Familien nach Las Vegas geholt haben. Wusste also, ich auch nicht, dass sie so Pioniere waren dort.
Genau, also sie haben Las Vegas revolutioniert, die haben die Zauberei revolutioniert. Wilde Tiere gab es in der Form nicht, die ohne Käfig frei auf der Bühne waren. Das war eine Weltsensation, einmal künstlerisch. Und im Casino, dem Film mit Robert De Niro, da gibt's eine Passage, wo der Rosenfeld, keine Ahnung, wie er wirklich heißt, ihnen dann diesen Solo-Vertrag gibt. Und deswegen haben die da halt auch ihr Museum.
Ah, okay.
Und das sind halt Leute, die auch, natürlich haben die Millionen verdient und auch zu Recht, aber der Antrieb war nie Geld. Das merkst du auch, wenn du mit denen zusammen warst. Der Siegfried wollte immer zaubern, der wollte immer, ich zeig dir mal den Trick und den Trick. Und das ist ja auch bei Copperfield so. Copperfield ist auch immer in Bewegung, der weiß, wie der Markt ist, der guckt sich alles an, der hat immer noch Kontakt zu den Leuten. Das kann sein, dass du um 3 Uhr nachts einen Anruf kriegst und sagst, komm mal ins Theater, wir proben mal gerade. Hm. Also die sind immer noch heiß und ich glaube, das macht dann auch den Erfolg aus. Und also ich hab ein Originalautogramm von Siegfried und Roy und sie haben mir damals eine Lederjacke geschenkt. Eine Siegfried und Roy Lederjacke, die ich meine im Laden, also die haben ja so einen Store gehabt, die war nicht billig.
Okay.
Und die habe ich noch, die werde ich auch nie weggeben.
Cool.
Leider nicht signiert, ich Idiot.
Ja, zu spät, ne?
Jetzt ist es zu spät, ja. Auf jeden Fall, da gibt's halt auch dieses Essen rund um die Uhr und wo du dann diese Buffets hast und da habe ich dann halt auch immer morgens dann schon die Cola getrunken. Also ich kann mich da kulinarisch schon anpassen.
Da ich keine Cola trinke, ist für mich USA dann auch gar nicht so gut, glaube ich.
Ja, mittlerweile nicht mehr, aber ich finde, Buffets ist ja sowieso, das ist ja für Leute, die kein Maß haben.
Ja. Leider ja. Ne? Also ich habe ja öfter schon auf Kreuzfahrtschiffen gespielt, da muss man sagen, da lernt man die Natur des Menschen so mal so richtig kennen, wenn das Buffet aufgemacht wird. Ja, ich bin ja auch dafür, dass man irgendwie gerade in so Buffet-Restaurants, wo du zahlen musst, dass du eigentlich, wenn was auf dem Teller ist oder immer was auf dem Teller ist, dass du irgendwie dann zahlen musst oder sowas. Gibt ja solche Sushi-Restaurants, so dieses All-You-Can-Eat, wo du dann halt dann das zahlst, wenn du es nicht aufisst.
Genau, im China-Restaurant hatte ich das letztens.
Ja.
Finde ich ein gutes Ding, super. Ja,
zumindest irgendwie da so ein Korrektiv oder irgendwas einzubauen, dass die Leute nicht alles nehmen. Also ich habe immer, ich finde es auch super, also ich finde am Buffet das Gute, ich mag eigentlich kein Buffet, aber ich finde das Gute am Buffet ist, dass du verschiedene Sachen mal ausprobieren kannst, die du dir vielleicht sonst nicht bestellt hättest. Und das habe ich zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff oder so, wenn ich da mal aufgetreten bin, immer gemacht, dass ich da immer eine kleine Portion, ganz, ganz wenig, manchmal wirklich nur so einen kleinen Löffel voll auf den Teller und habe dann quasi wie so einen Probierteller gehabt. Und dann habe ich das alles probiert und dann habe ich entschieden, im zweiten Gang welches Gericht mir schmeckt und wovon ich dann mehr nehme. Und das war immer eine gute Herangehensweise. Aber viele nehmen dann halt von jedem irgendwie einen ganzen Teller voll und wenn es nicht schmeckt, lassen sie es stehen. Und das
ich finde eklig. Die Zeiten der maßlosen Völlerei, ja. Die sollte dann auch mal vorbei sein. Ne?
So ist das.
Ja, ich habe drei Rezepte, weil es geht ja um Soul Food. Mein Soul Food, mein Kindheitsrezept oder mein Kindheitsessen, das ist relativ schnell, da brauchst du gar kein Rezept für. Kartoffeln, der Spinat mit Blub, Spiegelei und dann alles durchmatschen.
Mochtest du das als Kind auch schon gerne?
Oh, ich hab's geliebt.
Weil das ist ja, viele Kinder mögen das ja nicht. Ich glaube, ich habe das früher auch nie so gerne gemocht. Und das ist so ein Gericht, das ich erst später geschätzt habe.
Echt? Ja. War so lustig, ich hatte dann viel später, ich weiß gar nicht, wie das war, auf jeden Fall, also schon im Erwachsenenalter, und dann habe ich das so durchgemöllert und derjenige guckte mich dann fassungslos an, das mache ich auch immer genauso. Sonst schmeckt's nicht, das muss richtig so durchgematscht werden.
Das stimmt, ich mag ja bis heute zum Beispiel auch keine gekochten Kartoffeln, mag so gekochte Kartoffeln einfach so, so als Beilage mag ich heute immer noch nicht. Also die müssen irgendwie verarbeitet sein. Ich finde zum Beispiel auch Kartoffelsalat, wenn da nicht irgendwie zum Beispiel Schinken oder sowas oder Speck oder irgendwas drin ist, damit, was den Geschmack gibt, finde ich nicht, gibt mir persönlich nicht so viel. Aber so, wenn sowas dann drin ist, dann liebe ich das. Da könnte ich eine ganze Schüssel von essen. Also es muss
da würde ich so gerne mal ein Gefühl von dir abfragen.
Wie bitte?
Ich würde da gerne ein Gefühl von dir abfragen, wenn du eine gekochte Kartoffel siehst.
Gekochte Kartoffel ist für mich Kryptonit.
unser Soul Food in der Familie, also unser Familienessen, ist das Hotzenplotz-Essen.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja, wir waren wir haben hier die Blaue Bühne, das ist so eine Art Laienbühne, ist das, glaube ich. Und da gab es den Räuber Hotzenplotz. Und die Großmutter macht Kartoffelbrei mit Sauerkraut und Nürnberger Bratwürstchen. Ich nehme dann immer die vegetarischen Würstchen von der Mühle. Die Jungs nehmen dann die Nürnberger Würstchen. Ja, und mehr ist das nicht, ne? Und das lieben wir total. Also auch keine Soße oder so, sondern wirklich Kartoffelbrei, Sauerkraut, ab dafür. Und das ist super. Und viel Senf.
Ja, und zum Nachtisch gibt's noch Knallerbsen. Ist das nicht auch bei Räuber Hotzenplotz, die Knallerbsen? Ich glaube schon, ne?
Echt? Weiß ich gar nicht. Kaffeemühle.
Ja, Knallerbsen sind
Kaffeemühle, Spritzenhaus, echt, muss ich mal gucken. Ich habe ja noch die Platten mit Hans-Peter war nicht der Erzähler. Das war so ein Münchner Erzähler, stimmt.
Ja, Räuber Hotzenplotz
hat auch noch die Langspielplatten. Und die Großmutter. Es gibt ja übrigens ein neues Buch, der Räuber Hotzenplotz und die Rakete oder der Schuss auf den Mond oder so, das hat man jetzt viel später nochmal rausgebracht. Ich glaube, die Kinder von dem Autor, dessen Namen mir jetzt...
Ottfried Preußler.
Ottfried Preußler, ich Idiot. Ja, genau. Ganz tolle Bücher hat er auch geschrieben. Ja. Kleine Gespenst, der kleine Wassermann, habe ich immer sehr geliebt. Und den Hotzenplotz. So. Ja. Und mein Rezept, das ich jetzt gerne weitergeben möchte, ist ein Jambalaya. Das ist natürlich ein kreolischer Eintopf mit spanischen und französischen Einflüssen. Und ich habe mich da, also normalerweise hast du da Hühnchen drin, du hast Würstchen, du hast Meeresfrüchtchen, im Grunde so ein bisschen wie eine Paella. Ich habe mich für eine vegetarische Variante entschieden und da arbeitest du, und das ist eben das Spannende, mit geräucherter Paprika. Damit kriegst du immer so ein bisschen den Fleischgeschmack ausgeglichen, so ein bisschen. Ist eine lange Zutatenliste, ist aber nicht so schlimm, weil eigentlich braucht man nur schneiden und schnibbeln und ab dafür.
Und wie räucherst du die Paprika?
Das kann man kaufen.
Das ist ein
Produkt, das man
kaufen kann. Ach, das Pulver meinst du?
Ja.
Ach so, genau, ja, das so habe ich auch zu Hause.
Meinst du in so einer roten
Box? Ja, habe ich zu Hause. Ja, ja, klar. Geräucherte Paprika ist...
Gibt's scharf ja, ja. Und es gibt's mild.
Genau.
Ich liebe das.
Ja.
Och, das ist ganz toll. Und manchmal braucht man nur so ein Messerspitzchen, ja. um da richtig Bums reinzukriegen.
Also und wem das noch zu wenig Räuchergeschmack ist, der nimmt einfach ein Viertel Tropfen von dem flüssigen Rauch, den ich mir gekauft habe, auf Ingos Rat. Und da, ich glaube, die Wohnung hat noch eine Woche lang nach geräuchertem, nicht nur nach geräucherten, sondern so, als ob du wirklich hier Kohle hergestellt hättest in der Wohnung. Das ist, war unfassbar.
Letztens habe ich nach Rezepten gesucht für dieses Raucharoma. Und ich habe, kennst du Rauchmandeln?
Ja.
Kannst du damit machen?
Hast du mir mal erzählt, dass du
hab ich dir schon die, erzählt, das war aber dann privat, ne?
Ich weiß es teilweise gar nicht mehr, ob wir das hier besprochen haben oder privat besprochen haben, aber du hast mir erzählt mal irgendwann, dass du Rauchmandeln gemacht hast. Ich wusste aber nicht, dass du die mit diesem flüssigen Rauch gemacht hast.
Genau. Also Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Paprika, Knoblauch, eine Büchse Tomaten, dann halt so ein bisschen von der geräucherten Paprika, Oregano, Thymian, wer mag Cayennepfeffer, Lorbeerblätter. Im Original gibt es einen Weißwein, ich wegen der Kinder hau den raus. Gemüsebrühe, das wird dann heute auch noch mal ein Tipp sein. Kidneybohnen, bisschen Petersilie, Lauchzwiebeln ab dafür. Das Ganze wird dann, ich habe ja so einen Elektrowok. Ich liebe ja meinen Elektrowok, den ganz mal vor gefühlt 40 Jahren bei Tchibo. Und den kann ich einstellen, da ist so ein Schalter, also so ein Stecker, der hat so ein Dorn, so ein ganz langer Dorn, das ist der Stecker, der da dran geht, und da ist ein Dreh, so ein Potenzial dran. Und dann kannst du die Temperatur einstellen. Also der ist auf ganz heiß. Ich habe mir den gekauft, weil es gibt im Bioleck dieses Hühnchen Monty Python und dafür brauchte man einen Wok. Mhm. Und den habe ich mir mal gekauft und den habe ich immer noch und den liebe ich. Damit mache ich das ganz oft und ja, dann werden die Karotten, Sellerie, Paprika, das wird dann alles, kommt alles in den Wok, der Knoblauch, die Tomate, dann den Wein, wie gesagt, ich lasse ihn weg, ich nehme jetzt ein bisschen mehr Brühe und mehr ist das eigentlich nicht. Ganz am Ende kommen noch die Bohnen dazu und fertig. Also das ist, im Grunde ist es eine Reispfanne. Ich würde immer normalerweise einen Basmati-Reis empfehlen, in diesem Falle jedoch muss ich meiner Frau recht geben, die sagt, dass sie sowas gar nicht im Haus haben will, denn sie möchte natürlich lieber Naturreis. Und der Naturreis passt in der Tat besser, weil der nussiger ist. Der hat so einen etwas nussigeren Geschmack und das kommt mega. Am Ende noch frische Petersilie drüber und fertig. Und das tut dem Körper so gut, das ist so lecker.
Das klingt auch sehr lecker.
Kann ich wirklich nur empfehlen und das ist ehrlich kein Aufwand, aber einfach ein tolles Gericht.
Ja, das ist sowieso, haben wir schon ganz oft drüber uns ausgetauscht, dass so diese einfachen Sachen, die auch gar nicht so viel Aufwand sind, aber die einfach so lecker schmecken und
Linsen.
Ich bin ja da auch großer Freund von diesem. Ja, also ich bin ja großer Freund auch von diesem einfachen, von diesen ganzen Schmorgerichten, von diesen Sachen, wo du alles zusammenhaust und dann kocht's von alleine. Und wie du schon sagst, wie bei dieser afrikanischen Küche, dass dann der Geschmack dadurch kommt, dass du es einfach lange kochst.
Ja.
So toll. Ich habe jetzt heute nachher setze ich mal wieder Rouladen an. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch in den letzten 2 Jahren, glaube ich, so oft gekocht wie noch nie. Ich habe dann irgendwann mal wieder die Rouladen neu entdeckt und jetzt habe ich jetzt, glaube ich, innerhalb von 2 Monaten schon 3-mal wieder Rouladen gemacht und auch da gutes Fleisch ist das Wichtigste und das geht so schnell, die werden gefüllt. Dann angebraten und dann kommt das ganze Wurzelgemüse rein, daraus wird die Soße gezogen und es kocht von alleine. Nach 2 Stunden machst du den Deckel auf und das ist.
Also ich würde Soul Food so beschreiben, du bist satt und isst aber trotzdem weiter.
Ja. Genau.
Aber das ist doch schön. Wir haben unsere Kindheitserinnerungen, wir haben ein Jambalaya, also einen kreolischen Eintopf, also wir haben jetzt alles abgedeckt und jetzt wollen wir doch bestimmt wissen, woher der Begriff Soul Food kommt, oder?
Sehr, sehr gerne. Hast du denn da was vorbereitet, Ingo?
Haha!
Wenn Musik eine Seele hat, wenn Kunst allgemein eine Seele hat, dann hat Kochen erst recht eine Seele. Aber bevor Sie nun einen Exorzisten auf die teuflisch scharfe Chili vom Vortag hetzen, sei Ihnen versichert, dass Soul Food die verschiedenen Gerichte und Zubereitungsmethoden der afroamerikanischen Küche, insbesondere der Südstaaten, beschreibt. Öffentlich wurde der Begriff Soul Food bereits im Jahre 1964 während des Aufschwungs der Black Pride-Bewegung geprägt und resultiert aus den Bedürfnissen nach spiritueller Verwandtschaft und Solidarität zwischen allen Afroamerikanern, auch die, die nicht der gleichen sozialen Schicht angehörten. Soul Food ist wie auch die Soul Music bis heute kulturell tief in der US-amerikanischen Gesellschaft verankert. Die Soul Food Kitchen honoriert den Einfallsreichtum und das Können. Eine eigenständige, unverwechselbare Küche mit begrenzten Mitteln zu erschaffen. Die Geschichte des Soul Foods ist dabei sehr viel älter und reicht bis zu den Jahren der Sklaverei zurück, wo den schwarzen Sklaven nur die übrig gelassenen Speisereste des Hauses überlassen wurden, in dem sie gezwungen waren zu arbeiten. Zusammen mit teils heimlich selbst angebautem Gemüse entstanden somit ganz eigenständige Mahlzeiten, die ersten Soul Foods. Nachdem die Sklaverei im Jahre 1865 offiziell verboten wurde, waren die meisten Afroamerikaner jedoch so arm, dass sich ihre Ernährung nicht erheblich verbesserte. Wichtigste Merkmale der Soul Food Kitchen ist, damals wie heute, dass nichts verschwendet wird. Verdorbenes Brot wurde beispielsweise in eine Bratenfüllung umgewandelt. Aus überreifen Bananen oder anderen Früchten entstanden verschiedene Puddings oder andere exotische Leckereien. Übrig gebliebene Teilstücke vom Fisch wurden beispielsweise zu Kroketten verarbeitet. Es ist diese Kreativität aus wenigen scheinbar kaum verwendbaren Zutaten, etwas Einzigartiges zu schaffen, die Soul Food ausmachen. Nach diesem Text bin ich mir übrigens sicher, dass meine Mutter die Erfinderin der wohlschmeckenden Resteküche, also des Soul Foods, ist. Aber das ist in der Tat eine recht abenteuerliche und kühne Behauptung.
Ja, arme Leute essen, das ist im Prinzip unser letztes Thema gewesen. Eintopf eigentlich, ne? Wir haben ja schon gesagt, Eintopf ist eigentlich auch Soul Food und das macht's aus. Aus einfachen Zutaten was Tolles zu machen und auch der Eintopf kommt ja, wie wir gehört haben, auch aus dem Krieg.
Eintopf ist definitiv Soul Food. Ich liebe es auch, aus Resten zu zaubern. Ich finde das
super. Haben wir doch schon letztes Mal gesagt, dass wir da mal eine eigene Folge machen sollten, dass man irgendwie...
Absolut, also ich finde, das ist Jazz, weißt du, das ist Impro, genau, das Küchenjazz, ist Jazz. Küchenjazz.
Da sind wir schon wieder bei den Südstaaten. Jazz, Küchenjazz, ja. Ne? Ja, das ist, irgendwie hängt alles zusammen, ja, das stimmt schon.
Aber es ist auch schwere Küche, die wir wahrscheinlich mit etwas Schönem runterspülen sollten.
Oh... Eine Überleitung. Eine Überleitung. Zum Getränk
des Monats. Eine Überleitung, wo sie immer auch schon war.
Das Getränk des Monats.
So, Getränk des Monats. Fange ich mal
meins
an.
Meins geht schnell.
Deins geht schnell?
Meins geht zuerst? Sehr schnell. Ist dann egal.
Mach.
Ich habe ein Mississippi Melody mit Whisky und Ginger Ale. Das ist ein Whisky-Cocktail und der ist relativ schnell gemacht. Also du brauchst ein Longdrinkglas, 250 Milliliter ist das meist, 10 Blätter Minze, Southern Comfort, Bourbon Whisky, Orangensaft, Zitronensaft, ab dafür. Und Southern Comfort ist ja eigentlich das Getränk, was man so mit den Südstaaten in Verbindung bringt. Und ich habe das deswegen gewählt, weil ich da eine Geschichte zu habe. Ich konnte über 20 Jahre, wurde mir schon schlecht, wenn ich es gerochen habe.
Das geht mir immer noch so.
Unsere Abi-Party, also an dem Tag, wo ich mein Abi kriegte, haben wir dann die Schule übernommen. Und ich habe morgens dann eine Flasche Southern Comfort gefühlt auf Ex getrunken und bin dann vom Dach der Schule gefallen. Gott sei Dank in einen Busch. Ich kann mich auch nicht mehr an wirklich viel erinnern, nur dass ich auf dem Bauch meiner damaligen Freundin lag und das Erste, was ich sah, waren dann ihre Brüste, habe ich mich übergeben und sie hat sich von mir getrennt. Also das war dann so.
Na, ich meine, das ist meine Geschichte, oder? Also
das ist mein Southern Comfort-Erlebnis, ja genau.
Also da ich hätte auch Geschichten, aber da reicht nichts ran. Also das ist besser, besser geht's nicht.
Ja.
Nee, Safran Comfort ist so eine Sache, ich habe da gar nicht so eine alte Erinnerung, aber ich habe das irgendwie, ich fand immer so, ich habe das auch mal geschenkt bekommen irgendwie und habe das irgendwie probiert und ich fand, also im Getränk, irgendwie in so einem Mixgetränk oder sowas, da ergibt das für mich noch Sinn, aber ansonsten ja, genau. Ist das irgendwie so.
So pur trinken finde ich auch schwierig. Ich finde auch Bourbon Whisky schwierig.
Ja.
Ich
finde in so Mischgetränken finde ich das super. Also irgendwie in Manhattan liebe ich ja als
ich auch.
Hatten Aperitif.
Genau.
Und solche Sachen finde ich auch super, aber da passt es halt gut rein. Aber so ein Bourbon zum so trinken, den trinkt mir dann auch mit Eis. Das mag ich sowieso schon mal gar nicht, irgendwie einen Whisky mit Eis zu trinken. Also gibt mir auch nichts. Aber so einen leckeren Cocktail oder so einen leckeren Longdrink oder sowas finde ich super. Kenne ich noch gar nicht. Der heißt wie? Mississippi?
Mississippi Melody.
Melody. Klingt auf jeden Fall
schöner Name, ne?
Ganz toll. Kommen wir zu meinem Getränk. Nachdem ich ja letztes Mal einen Ausflug gewagt habe in die Welt des Mango Lassi, habe ich mich jetzt dieses Mal wieder auf meine Kernkompetenz, aber mein Kerninteresse, nämlich den Wein, gestürzt und habe heute einen Wein rausgesucht. Man muss jetzt mal langsam auch aufpassen, welchen wir schon hatten und was auch über die Rebsorte zu sagen und was Neues zu erfahren. Tempranillo hatten wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Deswegen habe ich heute einen Rotwein. Selbstverständlich zu Lasagne trinke ich einen Rotwein und der muss auch wirklich immer sein. Wenn ich Pizza oder Lasagne, irgendwas Italienisches, da trinke ich immer einen Rotwein dazu. Und dieses Mal ein Tempranillo, einen spanischen Wein zum italienischen Essen bei Soul Food, was eigentlich aus den Südstaaten kommt. Also mehr Völkerverständigung geht nicht. Deswegen heute ein Tempranillo. Kennt jeder. Die Rebsorte ist, glaube ich, bekannt. Die spanische Rebsorte Nummer 1. Interessant fand ich, das wusste ich noch nicht, wieso Tempranillo Tempranillo heißt. Nämlich da kommt vom spanischen Begriff Temprano. Temprano, das heißt früh. Früh und Tempranillo, also dieses Nio, ist ja immer so diese Verniedlichungsform im Spanischen. Das heißt eigentlich die kleine Frühe, wenn man das mal so übersetzen will. Und das heißt deshalb so, weil die einzelnen Beeren der Tempranillo-Traube werden früher reif und sind etwas kleiner als die der Ganache-Traube. Eine spanische Rebsorte, die sehr oft damit verschnitten wird. Und diesen Verschnitt kennt auch jeder, der heißt dann nämlich Rioja.
Ach.
Ja.
Den kennen wir doch, genau.
Rioja ist eben ein Gebiet in Nordspanien, eine Provinz in Nordspanien. Und da wird hauptsächlich eben Tempranillo angebaut. Also das ist so die Hauptrebsorte im Rioja, aber eben auch eine andere Rebsorte, nämlich dieser Garnacha oder Mazzuelo gibt's noch, kannte ich noch gar nicht.
Das ist ja mal wieder richtig spannend.
Genau.
Ich auch gerne. Wenn das nicht so ein Tannin ist, bin ich ja immer dabei.
Ja, also der ist natürlich auch sehr gehaltvoll, sehr kräftig und.
Ja, da habe ich ja nichts gegen, das wäre ja super.
Genau. Aber die Tannine kommen ja hauptsächlich eben durch diese Fassreifung. Und da können wir vielleicht auch nochmal einen Ausflug machen, weil wir haben doch mal in einer Folge haben wir doch mal überlegt, was denn Crianza bedeutet.
Mhm.
Und ich
finde den Namen so schön.
Und ich wusste natürlich, dass es irgendwas mit Fasslagerung zu tun hat, dass der Crianza immer sehr, sehr gehaltvoll ist. Aber was es genau bedeutet, wusste ich nicht. Und es ist so, also man kann es mal einfach zusammenfassen. Es gibt im Spanischen, es gibt drei Stufen der Fasslagerung, nämlich Crianza, Reserva und Gran Reserva. Die Begriffe kennt jeder, hat man immer schon mal gehört. Crianza bedeutet einfach, dass der Wein 2 Jahre im Fass gelagert werden muss, davon 6 Monate im Eichenfass. Reserva 3 Jahre im Fass, davon 1 Jahr im Eichenfass und Gran Reserva 5 Jahre und 18 Monate Eichenfass. Das heißt, Crianza ist die geringste Fassausbauform eines Rotweins in Spanien.
Ich fand immer, Crianza klingt so ein bisschen wie eine Automarke oder sowas. Ich habe mir einen neuen Crianza gekauft in Rot.
Der neue Seat Crianza.
Ja, sowas. Ach, das ist ja spannend. Guck mal, das wusste ich auch nicht.
Hast du denn noch was vorbereitet, was wir noch nicht wissen und wissen könnten?
Möchtest du da noch was hören?
Unbedingt.
Das große Kochbuch der Soul Food Kitchen sucht man leider vergeblich. Es gibt keine einheitlichen Rezepte der Gerichte. Diese weisen nämlich diverse regionale Unterschiede auf, da sich die afroamerikanische Bevölkerung natürlich über die gesamte USA verstreut. Man orientierte sich nach erreichbaren und anbaubaren Ressourcen und Zutaten ja selbst. Die Zubereitungsmethoden sind unterschiedlich. Auch wurden die alten Grundrezepte nicht niedergeschrieben, sondern mündlich weitergegeben, da die meisten Sklaven nicht lesen oder schreiben konnten. Somit entstanden unterschiedliche Kochtraditionen, die auch heute noch Bestand haben. In Amerika gibt es zurzeit eine Rückbesinnung auf afroamerikanische Ursprünge, bei der natürlich auch die Soulfood-Küche eine wichtige Rolle spielt. Schließlich ist, war und wird sie immer auch eine kulturelle sowie politische Bedeutung haben. Traditionelle Gerichte wie das Chicken Fried Steak oder ein feines Chakalaka, ein in einem Mantel aus gewürztem Mehl panierten und gebratenem Hühnchenteil, selbst eingelegte und gegrillte Schweinerippen wecken Kindheitserinnerungen und bewahren eine kulinarische Tradition und Identität. Die Soulfood-Küche ist das kleine gallische Dorf gegen die Fastfood-Ketten, die nicht satt, aber dick und hässlich machen. Wer kann, sollte sich auch, wenn das ein oder andere Soulfood-Gericht auf den ersten Zungenschnalz komisch anmutet, sich einmal komplett durchprobieren. Denn Soulfood steht für Essen, das gut ist für die Seele. Einfache, ehrliche Küche. Ganz nach unserem Geschmack.
Das hast du sehr schön rausgefunden. Drei sehr, 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 sehr schöne Wissenswertteile, finde ich. Und
danke dir.
Es stimmt natürlich auch alles. Ja, wenn man die Wahl hat, man sollte kein Fastfood, zumindest kein Fastfood in diesen Fastfood-Ketten essen, wenn man die Wahl hat und stattdessen irgendwie richtig gutes Soulfood essen kann, dann sollte man auf jeden Fall dazu greifen. Wobei ich sagen muss, ein sehr gut gemachter Hamburger, da ist auch nichts gegen einzuwenden. Da bin ich auch großer Fan von.
Kann auch Soulfood sein.
Kann auch Soulfood sein, auf jeden Fall. Also ein richtig guter Hamburger habe ich in New York auch mehrfach gegessen. Richtig, richtig guter Hamburger. Und da habe ich zum Beispiel auch diesen vegetarischen Hamburger mit diesem Portobello-Pilz gegessen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich diesen großen Pilz, der so, also das ist halt Umami pur. Und da brauchst du definitiv kein Fleisch.
Aber das findest du nicht bei den Fastfood-Ketten, ne?
Also nein, nein. Da, eben.
Das war genau. Das habe ich eigentlich gemeint.
Ja, ja, also genau. Das, auf jeden Fall. Und dass es kein einziges Standardwerk gibt, das ist auch interessant, ne? Weil eben die Sachen nicht aufgeschrieben wurden. Weil die Sklaven eben, die das erfunden haben oder die das gekocht haben, das mündlich weitergegeben haben, weil das oftmals eben die Bevölkerung war, die nicht lesen und schreiben konnte.
Hast du ja ganz oft. Also das war ja bei der italienischen Küche ähnlich, dass du so viele regionale Unterschiede hast. Und das war nun mal früher auch so, dass man wenig geschrieben hat, sondern sich viel erzählt hat. Das ist ja auch in der deutschen, die ganz alten deutschen Gerichte, da hatte ich ja auch letztes Mal das Buch vorgestellt, das sind auch eigentlich Sachen, die so mündlich weitergegeben werden, weißt du, von Großmutter zu Tochter und also wirklich diese typischen Familienrezepte.
Genau.
Und deswegen... Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich Open Air irgendwo spiele in der Stadt und früher habe ich ja viel mehr so Jahrmarkt, so Stadtfeste und sowas, da waren immer Landfrauen. Da war immer ein Stand von so Landfrauen. Und da bin ich immer hingegangen und habe mir die Kochbücher von denen geholt. Die haben immer so Rezeptesammlung. Das ist eine Fundgrube. Das ist ein ganz, ganz toller Tipp.
Ein toller Tipp und eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Rubrik. Kichererbsen literarisch. So, und heute bin ich dran mit einem dicken, dicken Schinken und auch mal einem Kochbuch, ein Rezeptbuch, und zwar das Rezeptbuch aus meiner Rezeptbuchsammlung, das Kochbuch, das ich am häufigsten in der Küche benutze und aus dem ich am häufigsten Sachen koche.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe es dir, glaube ich, schon mal irgendwann gezeigt und heute ist es dran. Da-da-da-da-da. Johann Lafer, das Beste heißt es. Und es ist jetzt tatsächlich das Beste. Ja, Johann Lafer, das Beste. Mhm. Wie, im Ernst?
Lafer?
Lafer. Johann Lafer, das Beste. Da sind ganz viele einfache Gerichte, Grundgerichte drin, die nicht so aufwendig sind.
jetzt weiß ich, genau, wir haben uns über so ein Grundkochbuch unterhalten. Genau. Ich habe nämlich, ich habe so ein silbernes, weiß-silberiges Buch von Lafer, ja, das ja, Grundkochbuch. Das ist okay, aber, ja, aber ich sag mal, der haut mir mal zu viele Zutaten da immer rein.
Und, ja, und das genau, ist in diesem Fall,
das hab ich nämlich
das
nicht.
Das ist in diesem Fall gerade nicht. Und wir haben uns ja auch schon mal über sein Dessertbuch ne? unterhalten, das wir beide sehr aufwendig finden. Und da lese ich immer die Sachen durch. Die klingen alle super. Und die sehen auch immer total einfach aus. Und dann liest du das durch und denkst dir, das ist so aufwendig.
Das ich habe das Vanilleeis mal gemacht. Danach musste ich die Küche renovieren und es hat nichts gebracht.
Ja. Ja, eben. Und das ist in diesem Buch nicht so der Fall, sondern das sind ganz einfache Sachen drin. Es sind auch Grundteige und sowas drin. Und es ist eben ein Komplettkochbuch. Das heißt, es ist ein Kochbuch von Vorspeisen, Suppen, über Hauptspeisen bis eben zu seinen Desserts, die lustigerweise in diesem Buch auch überhaupt nicht so aufwendig sind wie in seinem Dessertbuch.
Oh.
Du hast da wirklich ein ganz toll, also ich hab da so viele Sachen schon nachgekocht und es sind auch ganz einfache Sachen drin. Zum Beispiel koche ich, wenn ich eine Guacamole mache, habe ich mich immer an die Rezepte von Lafer gehalten. Guacamole immer nur hier nach Lafer-Rezept. Einige Sachen habe ich dann auch ein bisschen
anders.
Der macht gar nicht viel anders. Deswegen sind es halt einfach Grundzutaten. Das sind einfach die Grundguacamole, so wie man das kennt, nach Lafer-Rezept. Das ist das Schöne an diesem.
Mit oder ohne Tomate?
Mit Tomate. Tomate innen drin, das Weiche raus und außen, aber mit Haut komplett klein gewürfelt, kommt mit rein. Mhm. Und das ist hier, ich zeig dir das mal gerade, das sind immer auch solche kleinen Bildchen. Das heißt Schritt-für-Schritt-Anweisung und das ist aber alles maximal auf einer Doppelseite drauf. Das heißt, jedes Gericht, jedes noch so aufwendige Gericht ist alles auf einer Doppelseite und zwar immer hier in so kleinen Bildchen ja, also das heißt, man könnte sogar nachkochen, wenn man nicht lesen könnte.
Genau, es ist erschienen im Gräf und unser Verlag. Ja. Ich habe gerade mal, ich habe es gegoogelt und ich gehe ja immer gerne auf ZVAB, das ist das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher. Ich finde ja, Bücher sind wie Tiere, also gebrauchte Bücher brauchen definitiv ein Herrchen. Mhm. Aber in diesem Falle, muss ich sagen, ist überhaupt kein Unterschied, ob du das gebraucht oder neu kaufst. Das liegt bei 40 Euro. Ja,
das ist nicht billig.
40 Jahre Küchenpraxis, 40 Euro. Ja. Und du bekommst es antiquarisch nicht günstiger. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das wünsche ich mir von dir zu Weihnachten.
Ja.
Oder von meiner Frau, Marco.
Es ist auf jeden Fall.
Das möchte ich haben. Das klingt das super.
Das ist zum ersten Mal erschienen, ich gucke gerade, ich wusste es auch gar nicht selbst, 2017, das ist halt nur noch gar nicht so alt. Und ich habe es in der sechsten Auflage habe ich das, 2018. Wow. Das heißt, ein Jahr später gab es schon die sechste Auflage des Buches.
Und man muss dazu sagen, die sind auch vom Grund her erstmal keine kleinen Auflagen, weil Lafer ist ja auch ein Name. Ja. Habe ich das mal erzählt, dass ich bei Lafer Lichter lecker war und er sich in den Finger geschnitten hat? Ich habe das dann zelebriert. Dann habe ich mir ein Pflaster auf einem silbernen Tablett geben lassen, habe das dann mit großem Pompon ihm übergeben. Und das fand er so unlustig, dass er mir eine Schale mit 100 Kirschen hingestellt hat und sagte, entkern die mal. Somit hat er mich dann kalt gestellt. Und Lichter war dann total sauer. Der hat Königsberger Klopse gemacht und ich habe gesagt, schmeckt wie Bauschaum. Und dann war der richtig sauer.
Ja, gut, aber ehrlich gesagt, aber ich weiß gar nicht, kann der gut kochen, der Lichter?
In der Sendung nicht, aber das ist ja auch da unter Zeitdruck und so, ne? Also das hat ja nichts zu sagen. Aber der Lafer liebt das. Wir haben mal bei Lafer gedreht auf seiner Burg und der hat eigene Studios da eingerichtet und so. Ja. Und in den Pausen ist er immer an die Seite gegangen und hat für sich gekocht und Sachen ausprobiert. Einfach so, das ist wirklich ein Freak.
Gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, bei der kulinarischen Erfahrung, oder?
Die kulinarische Erfahrung.
Meine kulinarische Erfahrung ist ein Rezept. Und zwar habe ich in meinem Gericht eine Gemüsebrühe gehabt. Und ich finde, Gemüsebrühe hat man ja immer gerne, packt man mal so als Würze dazu und. Aber es ist immer Glutamat, es ist immer künstlich. Und es ist so einfach, Gemüsebrühe selber herzustellen. Also ein Glas. Ja. Viele sagen auch, das ist Salzgemüse. Du hast Suppengrün 500 Gramm. Das kannst du kaufen. Das kostet 1,20 Euro, 1,30 Euro, 5,60 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Und 100 Gramm Salz. Das war's. Mhm. Das heißt, das packst du dann, brauchst halt eine Küchenmaschine, wo du es häckseln kannst. Das machst du zwischen 1 und 2 Minuten. Immer mal wieder eine Pause machen, die Ränder runterschieben, dass du so eine Art Paste hast, dass du wirklich eine saubere Paste hast. Das kommt dann in ausgekochte Schraubverschlussgläser und das hält sich 3 bis 4 Monate. Wenn du zu viel hast, kannst du es auch verschenken, du kannst es auch einfrieren, dann hält es sich noch länger. Ein Teelöffel auf 250 Milliliter Wasser. Das ist eine super Würze. Es ist nicht aufwendig. Und dieser ganze Chemie-Scheiß, den kann man sich dann mal schenken. Und wenn du das kaufst im Bioladen, da zahlst du 6, 7, 8 Euro für so ein Glas, was Quatsch ist. Also wirklich, mehr ist es nicht. Es ist wirklich 100 Gramm Salz auf 500 Gramm Wurzelgemüse. Wenn du es dir wirklich leicht machen willst, kaufst du einfach, es ist halt immer ein bisschen sellerielastig bei mir, weil ich das sehr mag. Und aus die Maus. Und das kannst du, wie gesagt, ewig haltbar machen, indem du es einfrierst. Also bei uns hält das ein Glas keine 3 Monate. So, und dann hole ich es immer aus dem Gefrierfach, stell's in den Kühlschrank und da taut's dann halt von selber auf über Nacht. Das ist eigentlich der Tipp der Tipps, die wir je hatten, weil das ist.
Du kannst das Ganze dann aber auch nochmal trocknen. Du könntest es auch im Backofen nochmal trocknen.
Kann man auch.
Als Pulver sozusagen dann.
Genau, also wenn du es dann als Pulver haben willst, aber das muss es nicht. Also ich finde, geschmacklich ist es dadurch, dass es dann ein frisches Gemüse ist, mag ich es noch lieber. Aber ja, man kann es auch trocknen, wenn man das möchte. Ja. Dann hält es sich unbegrenzt.
Sehr gut. Sehr, sehr guter Tipp.
Dankeschön. Ich nenne es Soul Food Gemüsebrühe.
Und damit werde ich Milliardär.
Und morgen die ganze Welt.
So. Damit sind wir fast schon am Ende angelangt.
Och, das war aber Zeit eine ein sehr launige und kurzweilige Folge.
Auf jeden Fall. Und wir wollen auch diese Folge abschließen mit einer Musik, die auf unsere Spotify-Liste kommt oder die Ingo auf unsere Spotify-Liste verschiebt. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Ich bin da technisch nicht so, dass ich das machen könnte. Der Ingo kümmert sich. Es gibt eine Spotify-Liste. Ich habe die mir auch schon mal angeguckt. Also das kriege ich noch hin.
Bist du bei Spotify? Ansonsten.
Wie bitte?
Bist du aber auf Spotify?
Nein, eben nicht. Deswegen weiß ich auch nicht. Also ich habe diese Liste schon gesehen. Die kann man ja sich auch angucken, wenn man nicht bei Spotify ist. Aber ansonsten habe ich davon keine Ahnung.
Ja, es ist Küchenmusik.
Das gibt Spotify, also, aber ich bin noch nicht.
Wir packen zu jedem Thema einen Song oder manchmal auch sogar 2 oder 3. Ich kann mich an den Beatles-Song erinnern, Strawberry Field. Da hatte ich eine deutsche, sehr abgefahrene Version. Das soll Musik machen, die Spaß macht zu den unterschiedlichen Themen, die man gerne hört, wenn man kocht. Also ich höre gerne unseren Podcast. Ich höre unseren Podcast wirklich an. Oder eben auch die Playlist und das macht richtig Spaß und ist auch die ein oder andere Kuriosität dabei. Und ich bin gespannt.
Thüringer Klöße zum Beispiel.
Thüringer Klöße, ja genau. was hast du denn für einen Song zum Thema Soul Food?
Kichererbsen, musikalisch.
Na, ich hatte zuerst die Idee gehabt, Soul Man von den Blues Brothers drauf zu tun.
Das Original ist übrigens von Sam und Dave.
Ja.
Und wurde gerade in die Library of Congress aufgenommen, als kulturell, historisch und ästhetisch bedeutsam.
Oh, na dann sollten wir es auf jeden Fall auf die Playlist tun.
Ja?
Es gibt auch noch eine Version von Bruce Springsteen, habe ich gesehen.
Ach.
Da habe ich mir, es gibt ein 12-minütiges Live-Event mit diesem Lied und da hat er dann noch irgendwelche Gastmusiker dabei.
Ich weiß aber nicht, ob das bei Spotify...
Ja, ich kenne das Lied. Ich habe gestern nur mal bei YouTube reingeguckt und habe gesehen, dass es da wohl auch eine Version gibt. Keine Ahnung. Ich habe ein Stückchen mehr angeguckt. Aber ich würde wir sollten auf jeden Fall Soul Man drauf tun. Allein schon deshalb, weil ich eine ganz lustige Geschichte dazu habe. Ich muss immer Soul Man singen. Seit ungefähr einem Jahr singe ich ständig Soul Man, Soul Man. Aber ich singe nicht Soul Man, sondern ich singe I'm a Soma. Und zwar deshalb, weil ich in Mainz letztes Jahr im Café saß, als man das noch konnte. Und da ist ein alter Mann reingekommen, der offensichtlich dieses Lied gut fand, aber nicht wusste, dass es Soulman heißt, sondern dachte, es heißt Soma. Und hat die ganze Zeit gesungen, I'm a Soma, I'm a Soma. Und lustigerweise ist mir das halt total in Erinnerung geblieben. Und deswegen, wenn ich dieses Lied singe, muss ich die ganze Zeit immer singen, I'm a Soma.
So lustig. Das könnte mein Sohn sein. Mein Sohn ist ja 8. Und der spricht jetzt auch Englisch. Und meint, wenn man das macht, bringt das was.
Das machen entweder 8-jährige Kinder oder es machen 70-jährige Mainzer. Die auch kein Englisch können. Die singen dann halt I'm a Soma. Also das auf jeden Fall auf die Liste. In welcher Version wollen wir es drauf tun? In der Originalversion oder?
Ja, also ich habe, warte mal gerade, hier ist Bruce, jetzt ich gucke gerade die ganze Zeit. Also wenn ich es finde, packe ich es auch von Bruce Springsteen drauf.
Ach, würde ich nicht mal. Ich würde entweder Blues Brothers drauf tun.
Also ich bin ja immer fürs Original, wobei ich ja die Bruce Brothers auch toll finde. Also
ja. Also entweder das Original oder Blues Brothers oder beide, aber Bruce Springsteen muss man, glaube ich, nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das von den Gastmusikern eher getragen wird. Das ist, wie gesagt, ein 12-minütiges Konzert. Ob es eine reine Bruce Springsteen-Version gibt, weiß ich gar nicht. Es gibt auf jeden Fall ein Video, das dir angezeigt wird.
Von Otis Redding gibt es eine Variante, also gibt es da ganz viel. Also das Original, wie gesagt, ist von Sam and Dave, geschrieben von Isaac Hayes und David Porter. Die sind jetzt auch nicht so unbekannt. Ich würde das Original nehmen.
Okay, dann nehmen wir das Original.
Ist das okay?
Das kommt drauf. Ja, sehr gerne. Und ich habe mich dann aber vor allen Dingen auch für ein Lied entschieden, das mit New York, das ich mit New York verbinde, das ich mit meiner ersten Reise nach New York verbinde und somit auch mit meiner ersten Begegnung mit der klassischen Soul Food, eben mit Sylvia's Kitchen und Amy Ruth, mit Harlem. Und das ist Empire State of Mind von Alicia Keys. Das ist das Lied, das ich damals auch unter dieses Musikvideo gelegt habe. Und das verbinde ich dann mit New York und mit meinem ersten New York-Aufenthalt.
Ich habe einen Künstler gefunden, einen deutschen Künstler, dessen Schwester ich letztens kennengelernt habe. Und zwar, als ich beim Frühstücksfernsehen saß, da hat sie über Dekorationen gesprochen. Das ist die macht auch Kulissenbau und sonst was. Meine Frau kennt sie auch. Dann habe ich mal, ist er mir begegnet beim Quiztaxi. Kennst du noch die Sendung Quiztaxi?
Der stand mit dem, wie heißt er?
Weiß ich nicht mehr.
Der das moderiert hat, dieser, der auch...
So ein Blonder.
Hackenberg. Ja,
genau. Und da stieg ein Pastor ein, der dann ganz stolz von seinem Sohn erzählte. Und zwar über Gentleman. Das ist ein Künstler, den ich wirklich toll finde. Ein Deutscher, der nach...
Reggae.
Der Reggae macht, auch in dieser Sprache, die Sprache lernt. Also ein Freak... Und der sich da wirklich in dieser harten Szene und also das mit viel Vorbehalten und sonst was sich da durchgeboxt hat. Und auch da geht's ja, Jamaika und so, geht's ja auch so ein bisschen dann, um unser Soul Food. Und er hat ein Lied gemacht, das heißt Soul Food. Und das würde ich gerne auf die Musikliste.
Hallo, ich bin Soulfood, stehe auf der Gästeliste. Ja, okay, komm rein.
Ja, ich finde Gentleman ganz großartig.
Gentleman ist, glaube ich, der einzige Weiße, glaube ich sogar, der mal irgendwie bei diesem ganz bekannten oder dem bekanntesten Reggae-Festival auf Jamaika oder sowas teilnehmen durfte oder so. Also der ist wirklich
der ist da richtig etabliert.
Anerkannt.
Ja, und total etabliert, weil der Typ echt ein Freak ist. Der lebt und liebt das. Da immer meinen größten Respekt. Also egal, ob das jetzt meins ist oder nicht, aber wenn jemand das liebt und mit Leib und Seele etwas durchzieht, dann hat er immer... hat er immer meinen Respekt und meine Bewunderung. Unabhängig davon, dass ich auch die Musik toll finde.
Ja, absolut. Und da war einmal auch bei diesem, wie heißt diese Sendung? Sing My Song. Mhm. War da dabei und kam auch sehr, gucke ich ja immer sehr gerne diese Sendung und kam sehr, sehr nett und sympathisch auch rüber. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch noch ein netter Typ ist.
Und die Schwester ist auch großartig. Ganz tolle, ganz kreative Frau. Und meine Frau kennt sie halt auch. Die haben mal zusammen, meine Frau macht ja auch Kulissenbau und die haben auch kurz miteinander zusammen gearbeitet, waren mal Kollegin und hat immer von ihr geschwärmt. Und dann saß ich da und dann stand die da und war so am Fudeln und dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr den Vornamen, Christine Otto, also jedenfalls Otto mit Nachnamen. Und ich so, ey.
Ach, du heißt die gar nicht Gentleman mit Nachnamen?
Nicht wirklich, glaube ich. Und sag mal, kennst du meine Frau? Und dann, Christine, ja, Gentleman. Ich meine Christine. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Und ich sag, du kennst doch meine Frau. Und dann kam er so ins Gespräch. Und da hatte ich das doch gar nicht auf dem Schirm, dass sie die Schwester von Gentleman ist. Und das habe ich dann meiner Frau erzählt. Du, guck mal, ich habe sie getroffen. Und ach, wie toll. Und ich soll dich lieb grüßen und so. Und so, und hat sie was von dem Bruder erzählt? Ich so, ich kenne den Bruder nicht. Ich so, doch, das ist Gentleman. Ich so, ach so, nee, aber das war jetzt auch gar nicht wichtig. Weil die auch selber eine ganz tolle, großartige Künstlerin ist.
Ja. Schön, schön. Da haben wir zwei beziehungsweise drei.
Drei Songs haben wir diesmal. Was machen wir denn als nächstes Thema?
Ja, ich überlege auch gerade. Wir haben noch nichts
Küchenjazz
vorbereitet.
Nach Soul Food kommt der Küchenjazz.
Können wir machen.
Ich bin dabei. Es wird natürlich mit dem Wissen dann schwierig, aber da fällt mir schon was ein.
Ja. Dann machen wir Küchenjazz. Also, wir müssen nochmal genau festlegen, was wir
Improvisation in der Küche. Also ich würde sagen, da geht es vielleicht um Grundlagen. Wie peppt man ein Gericht auf? Wie kann man ein Gericht retten? Ja. Also Küchentipps und Tricks letztendlich.
Küchentipps und Tricks, aber wir müssen auch schon ein Gericht vorstellen.
Das ist
also ein Gericht, das man klassischerweise aus Zutaten, die jeder immer zu Hause hat, zubereiten kann.
Das ist ja,
wenn man den Kühlschrank aufmacht und sich denkt, was ist da noch drin? Und das macht man daraus.
Was ich schwierig finde, weil unser Kühlschrank sicherlich anders gefüllt ist als der eines Studenten und ich mich nicht mehr in die Zeit zurückfalle. Also ich war auch damals ein Fall anderer Student. Also ich hatte immer schon Lebensmittel im Kühlschrank. Es gibt Leute, die haben nicht mal einen Joghurt da stehen, die haben einen leeren Kühlschrank. Ja, aber dann wird es schwierig.
Na, wir können uns auch einigen auf ein Gericht, das man eben mal so zubereitet hat.
Ja, finde ich gut.
Würden mir spontan mehrere einfallen.
Ja, ich auch. Hawaii-Toast.
Die sogar lecker sind.
Ach so.
Lecker muss es auch sein.
Das sind ja ganz andere Voraussetzungen. Da muss ich nochmal neu denken.
Ja, das ist eine gute Sache. Küchenjazz ist
Unser nächstes Thema. Also auch wie du...
Im März.
Wie du ne, mit Säure und Fett und Crunch und also ja. Wie kann man ein Gericht, wenn du nichts hast, trotzdem peppen?
Genau.
Super.
Und aus Zutaten, die man zu Hause hat.
Wir machen aus nichts, machen wir was.
Genau. So machen wir das. Küchenjazz. Nach Soul Food kommt der Jazz. Das ist großartig.
Hervorragend. Ich freue mich auf den März.
Genau. Und ich freue mich auch auf den März, wo es schon wieder Frühling wird, wo vielleicht die Pandemie ein wenig abgeebbt ist, wo die Infektionszahlen...
Bist du gerade gefallen irgendwie? Ganz sicher nicht.
Ja, aber im März soll schon alles wieder besser sein.
Auf jeden Fall.
Die Vögelchen werden dann zwitschern und ich freue mich auf die Sendung.
Wir werden sehen.
Ingo Oschmann sagen hören.
Ich war nicht vorbereitet.
Ja, ich war nämlich auch nicht vorbereitet, deswegen habe ich mir gedacht.
Wie Ingo Oschmann sagen hören, sag nochmal.
Dann freue ich mich auch auf die nächste Folge, wenn Sie Ingo Oschmann sagen hören.
Was? Das Pastrami-Sandwich? So viel Fleisch? Da beiß ich nicht rein.
Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund, ihr Lieben.
Tschüss. Ciao.
Ciao.
Das war
Kichererbsen.
Der kulinarisch witzige Podcast.
Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht.
Mit Ingo Oschmann.
Habe ich mir gedacht, ich koche heute was.
Und Frank Fischer.
Solange ihr nicht nachts durch die Gegend lauft, ist das gut.
Liebe junge Hörspielfreunde, bitte schreibt uns, wie euch das soeben gesendete Hörspiel gefallen hat. Oder schickt uns eine kleine Zeichnung. Unsere Adresse lautet Internationales Märchenfestival.
Sind Sie am Ende dann, kann man das Ganze zusammenschneiden.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm ist damit beendet. Gute Nacht.
Stopp! Jetzt reicht es!
Gut. Gut. Rauchst du?
Ja, ich rauche.
Dann geh dir mal lieber eine rauchen jetzt.